Wir versuchen ja immer, dass wir das nicht explizit zu benennen oder irgendwelchen Coaching-Sprech dazu machen oder Psychologensprech. Aber man muss sich schon mal mit dem Thema, glaube ich, auseinandersetzen. Und das ist, glaube ich, mal ganz cool, das hier zu machen. Und wir wissen auch nicht genau, wie Podcast und Clubhouse so zusammenhängen bei uns. Aber ich glaube, Clubhouse ist eher schnell und mit Interaktion mit vielen Leuten. Und Podcast geht dann etwas in die Tiefe und beleuchtet die Themen nochmal ein bisschen mehrdimensional.
Ah, das passt ganz gut zum heutigen Thema. Das geht ja sehr in die Tiefe. Metaphysisch tief. Oh. Willkommen beim Wildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frehe und Klaus Ritterbusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir. Auf eine Metafolge.
Auf eine Mega-Metafolge mit ganz viel Tiefgang. Wir sind hier im Andreas-Kram der Psychologie sozusagen.
Oh mein Gott, das können wir für uns wirklich nicht in Anspruch nehmen. Das wäre jetzt, nein, das wäre Blasphemie. Das
sah an die Oberfläche aus, genau. Ja. Nein, der Titel hat Glaubenssätze, nicht? Was ist denn, was ist ein Glaubenssatz? Und fangen wir jetzt an, hier irgendwie religiös zu werden?
Nö. Also wir fangen nicht an, religiös zu werden, aber Glaubenssätze haben wir trotzdem.
Ja.
Hast du mal einen typischen Glaubenssatz? Also du, Klaus, ein typischer Glaubenssatz von dir?
Glaubenssatz von mir, das wird es bestimmt nicht so perfekt, wie es sein könnte.
Okay.
Da muss ich noch was dran machen.
Mhm. Glaubenssatz von mir, man kann jedem Menschen vertrauen.
Ach, jetzt machst du so einen schönen positiven Glaubenssatz.
Ja, das Positive daran ist, dass ich das glaube, dass ein weniger Positive ist, dass es manchmal nicht eintritt. Also, weil ich glaube, dass man jedem Menschen vertrauen kann, bedeutet es ja noch nicht, dass es so ist. Und da sind wir schon bei der Wesensart von Glaubenssätzen.
Genau, die sind nämlich sehr individuell, haben nichts mit der Wahrheit zu tun notwendigerweise und sind einfach nur für mich ja so eine Art Regel, was ich für Annahmen treffe, um einfach strukturiert durch die Welt zu kommen. Insofern sind die auch durchaus ja gut. Es ist ja nicht so, als ob man ohne Glaubenssätze hier klarkommen könnte. Ich muss ja, wenn ich schon hier durch die Stadt gehe, muss ich ja sozusagen den Glaubenssatz haben, dass sich die meisten an die Verkehrsregeln halten, sonst würde ich ja ständig hektisch hinter mich gucken und bei Grün gar nicht über die Ampel gehen, weil ja vielleicht doch einer drüber fährt.
Der Glaubenssatz ist, ich überlebe, wenn ich durch die Stadt laufe.
Genau, ich habe ein gewisses Grundvertrauen, um zu deinem Thema zu kommen, in meine Mitmenschen, dass sie mich nicht sofort hier über den Haufen fahren. Also banales Beispiel, aber man braucht Glaubenssätze, insofern ist nichts schlimm an Glaubenssätzen. Spannend wird nur, sind für mich zwei Sachen. Das eine ist, dass man sich oft seiner eigenen Glaubenssätze gar nicht bewusst ist. Das heißt, die machen da intern möglicherweise was mit einem, von dem man nicht weiß, was das ist. Und das wäre natürlich spannend, da reinzugucken. Und es gibt eben, wie wir eben so schön von dir gehört haben, positive Glaubenssätze. Kurt hat ja ganz viele positive Glaubenssätze. Und es gibt aber auch halt diese etwas limitierenden Glaubenssätze. Ja, und deswegen ist das auch für eine Führungskraft extrem spannend, weil diese Glaubenssätze verfolgen einen gerade in diesen zwischenmenschlichen und Führungsthemen, wenn ich was von mir selber auch zeigen soll, natürlich viel krasser, als wenn es darum geht, jetzt ein Sachthema auszuarbeiten. Ja, da kommt vielleicht mal Perfektionsdrang durch, gut, ja, ist mehr oder weniger mein Problem. Aber wenn ich in Verbindung mit Menschen das mache, dann sind ja plötzlich zwei mit verschiedenen Glaubenssätzen zugange und das wirkt manchmal etwas ulkig.
Entschuldige, dieses kleine Husten war geeignet oder gedacht, um dich zu unterbrechen. Weil du hast jetzt, glaube ich, 15 Mal das Wort Glaubenssatz gesagt, aber vielleicht können wir noch einmal kurz zurückspringen und sagen, was meinen wir denn eigentlich damit? Also man könnte ein anderes Wort dafür wäre Muster, ne? So Handlungs- und Beurteilungsmuster. Mhm. Sag mal, du hattest damit schon angefangen, sag mal eben, wozu die gut sind oder wie die entstehen?
Na, also die fangen schon in der Kindheit an. Ich werde irgendwie schon als kleines Kind mit irgendwelchen Meinungen, wie Dinge zu funktionieren haben, ja konfrontiert und übernehme davon unbewusst etwas. Ja, Also Vorbildfunktionen sind da oft sehr stark drin. Also man muss immer pünktlich sein oder es wird in der Familie immer um dieselbe Uhrzeit gegessen oder eben nicht. Ja, es ist immer vieles dramatisch, aber manches eben sehr undramatisch. Und dann bildet sich bei mir eben so ein Glaubenssatzmuster irgendwo aus. Ja, und vieles davon merke ich gar nicht. Und gerade in der Jugend merke ich das eigentlich überhaupt nicht. Ich verhalte mich einfach dann nur so.
Und zwar, entschuldige, wenn ich da unterbreche, getrieben von meinen eigenen Zielen. Also das, auch das ist das Unterbewusste daran. Ich lerne mit der Zeit und es beginnt tatsächlich, glaube ich, relativ früh. Ich lerne mit der Zeit, wie ich mich verhalten muss, um mein Ziel zu erreichen. Also, wenn ich, keine Ahnung, wenn Mama normalerweise sagt, um 8 geht der Fernseher aus, dann, und ich möchte gern bis um 9 gucken, dann habe ich verschiedene Muster ausprobiert im Laufe meines Lebens, wie ich das hinkriege, dass Mama sagt, na gut, heute dann bis um 9. Und die Dinge, die funktionieren, die speichere ich ab. Und mit der Zeit merke ich, oder merke ich nicht, das ist eher unterbewusst, mit der Zeit benutze ich das immer häufiger, was funktioniert, und immer weniger das, was nicht funktioniert. Und dann wird das manifest. Allerdings eben unterbewusst, genau wie du gesagt hast. Und dann werde ich irgendwann erwachsen und dann komme ich irgendwann ins Berufsleben rein. Und dann wende ich unterbewusst nach wie vor genau die gleichen sogenannten Erfolgsmuster an, weil ich denke, nee, nicht weil ich denke, weil ich tief in mir glaube, naja, das hat ja bei Mama funktioniert mit dem Fernseher, das wird ja hier beim Chef sicher auch klappen.
Und das Schöne ist, dass das mittlerweile auch ziemlich gut erforscht ist. Es ist also nicht nur so ein Woolly-Feeling über Glaubenssätze und Muster, sondern es gibt im Prinzip aus der Transaktionsanalyse 5 Stück. Und diese Grundmuster sind ja dann relativ übersichtlich. Also sei perfekt oder streng dich an oder gefalle anderen. Sei stark, ja, also keine Schwäche zeigen, gerade ja in der damals noch männerdominierten Wirtschaft vielleicht auch nochmal ein Thema, oder beeil dich halt, also du musst jetzt immer zackig dahinterher sein, schnell sein und so weiter.
Wer das mal nachlesen möchte, das sind die 5 Antreiber aus der Transaktionsanalyse, kannst du mal googeln und da findest du relativ viel Material dazu, und wenn du da in tiefer eintauchen willst, für uns, für den heutigen Podcast relevant ist ja, dass wir sagen, ja, die gibt's und die sind auch gut, hast du vollkommen recht. Allerdings bekommen die in bestimmten Situationen eine entwertende Übertreibung. Also irgendwann wird's zu viel davon, zu viel perfekt, zu viel schnell, zu viel Harmonie oder Beziehung oder was auch immer. Und das sind dann die Dinger, wo wir hingucken müssen, weil dann fördern die unseren Erfolg nicht mehr, sondern sie behindern ihn.
Genau, das wäre dann ein Begrenzer. Und die deswegen ganz wichtig, dass man sich nicht versucht, dagegen zu wehren, zu sagen, ja, wenn ich das so lese, ich bin vielleicht ein bisschen perfektionistisch, ja. Es geht immer um den Grad, genau wie du sagst. Also da, jeder von uns hat da gewisse Geschichten, nach links oder rechts ausgeprägt, lässt sich gar nicht vermeiden. Aber wenn man nicht mehr raus kann im Grunde, wenn man relativ eindimensional auf einem Glaubenssatz unterwegs ist und sich dessen nicht bewusst ist, dann begrenzt es meine Handlungsmöglichkeiten extrem und das kann auch zu brutalem Stress führen.
Also mit mir selbst, ne?
Also mit mir selbst, ja. Also das merken andere manchmal gar nicht. Das kann relativ lange im Verborgenen schlummern, erstmal für mich selber und für andere vielleicht noch mehr. Manchmal hat man solche Zuschreibungen, dass man sagt, Mensch, der Müller oder die Meier, das sind aber auch Pedanten, ja. Und da muss man auch aufpassen, es ist ja auch für verschiedene Jobaufgaben auch gut, wenn man so ein bisschen auf diesen Glaubenssätzen ja auch sich vielleicht seinen Job ausgesucht hat. Ist ja gar nicht so ganz verkehrt. Es geht, wie du sagst, aber immer um das Maß, um den Grad, wie stark ich da reingehe. Denn irgendwann wird es dann mal sehr anstrengend, wenn ich in so einer Art Überperfektionsschleife hänge, ja, und ich möchte noch die letzten 0,2% Perfektion da reinbringen. Und es kostet mich Zeit und Energie. Und im Grunde ist es dem Chef oder der Chefin Wumpe, weil es geht um das große Bild. Und ob da auf Seite 23 rechts unten vielleicht eine Zahl mit einem Sternchen versehen ist, Schätzung, die neue Zahl kommt übermorgen. Ja, das ist so ein Unter-Performance-Indicator, der vielleicht keinen interessiert. Aber wenn ich perfektionsgetrieben bin, interessiert er mich wahnsinnig.
Und es macht dich wahnsinnig, wenn andere das nicht interessiert.
Das auch noch.
Das genau. Kommt noch dazu. Du überträgst deine eigenen unterbewussten Erfolgsmuster, unterträgst du auf die Umwelt.
Ja.
Und wenn dir das nicht bewusst ist, dann merkst du einfach nur, dass es dich wahnsinnig macht, dass die sich anders verhalten, als du das in der Situation für das einzig Richtige hältst.
Und dann machst du dir entweder Selbstvorwürfe, weil du denkst, du bist doof, aber meistens sagst du dann auch, Mensch, die anderen sind ja doof, die verstehen ja gar nicht, was hier abgeht, was hier wichtig ist. Und du kommst aus diesem Infight nicht raus, du gehst nicht in die höhere Perspektive, mal zu sagen, sag mal, woran liegt das eigentlich, was passiert da eigentlich wirklich? Und deswegen, wir reden hier über Führung, ne, und nicht über jetzt Psychologie im engeren Sinne, deswegen ist das eben so ein wichtiges Führungsthema, weil du in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, in diesem Netzwerk an Führungsverhältnissen immer wieder über diese Glaubenssätze stolperst. Manchmal sind sich Leute sehr einig, dann ist das ganz schön, weil die Glaubenssätze übereinstimmen, aber meistens variiert das dann doch auf eine Art und Weise, dass das manchmal die Ursache von Konflikten ist, von selbstgefühltem Stress ist oder einfach von Ineffektivität, wie ich vorgehen soll. Soll ich noch weitersprechen, während du hustest?
Entschuldigung. Nee, wir haben jetzt gerade über diese fünf Antreiber gesprochen. Mich würde mal interessieren, einfach um mal ein bisschen griffig. Weißt du, was dein dominanter Antreiber ist?
Also mein Antreiber war ein Stück weit Perfektionismus, zu sagen, es muss immer richtig sein. Also so mal schnell, schnell, husch, husch, das war nicht so meins. Interessanterweise dann gepaart, aber mit einem anderen Glaubenssatz, den ich ganz weit oben habe, es gibt immer eine Lösung. Also der Perfektionismus hat nie dazu geführt, irgendwo jetzt vor einer Betonwand zu laufen, sondern immer nach einer Lösung zu schauen. Aber dann trotzdem einen Schritt zu verlangsamen, bevor man in diese Lösung reinspringt, zu sagen, was könnten wir da noch machen? Ja. Und das ist auch ein Thema, das beschäftigt einen auch, selbst wenn man sich dessen bewusst ist, dann nach wie vor, das geht auch nicht einfach weg oder sowas. Aber es ist dann extrem spannend, mal irgendwann zu merken, man kann das machen. Es kann ja mal auch perfekt gut sein, ja, man muss das aber nicht immer machen. Und man kann ja mal darauf verzichten, auch wenn es ein bisschen schwer fällt.
Begegnet dir das im Alltag so, dass du merkst, ups, jetzt kommt hier gerade wieder mein Perfektionismustreiber?
Ja, begegnet mir. Es gibt so Beispiele auch mit dieser Lösungsorientierung, das sind jetzt Kinder im Studium, haben eine Idee, wollen irgendwas machen, finden das ganz spannend. Also mein Sohn will gerade, wir haben so ein altes Auto, da will er was umbauen. Und anstatt zu sagen, tolle Idee, und der ist ja bestimmt auch dann, der lernt ja was dadurch und hat Spaß daran und so weiter, komme ich sofort mit 1000 Ideen und Lösungsvorschlägen, wie das dann richtig gut werden kann und merke in dem Moment, wo ich es mache, wie er im Grunde ganz klein wird und denkt, ach du,
dein Sohn ist super begeistert.
Jetzt kommt der Alte wieder und übernimmt quasi das Thema für mich. Ja? Das sind so Momente, wo ich dann halt merke, das war jetzt nicht gut. Da können wir ein bisschen zurückgehen und immer merke ich es aber. Ich glaube, mit den eigenen Kindern ist es fast am schwierigsten, weil man halt so emotional dann ist und dann springt man manchmal vielleicht in seine Muster noch eher rein, als wenn man in einer etwas bewussteren Situation vielleicht im Job oder so ist. Ne? Aber deswegen, das geht nicht weg. Aber dann ist zu erkennen, zu sagen, wow, war nicht so gut und dann kann man einen Schritt zurückgehen und nochmal anders anfangen, ist immer eine Möglichkeit, ist ein Lerngeschenk. Bei dir?
Mein dominanter Treiber ist sehr, sehr, sehr deutlich dominant, sei gefällig. Also dieses Harmoniebedürfnis, das sich dadurch äußert, dass ich in Stresssituationen, also wenn ich unter Druck gerate, dann bin ich geneigt, die Beziehung zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe, über die Sache zu stellen, die es gerade geht. Und das ist nicht immer cool. Also ich kann mich an Phasen in meinem Berufsleben erinnern, die schmerzvoll daran erinnern, in denen ich heute noch weiß, wie sehr ich in bestimmten Stresssituationen darum gekämpft habe, dass zwischen mir und dem anderen, manchmal war es ein Kunde, manchmal auch ein Chef oder so, zwischen mir und dem oder der anderen ich habe so gekämpft, dass wir irgendwie auf Augenhöhe bleiben, dass wir zusammenbleiben emotional, weil mein Glaubenssatz mir gesagt hat, wenn das gegeben ist, dann können wir hier in der Sache alles rocken. Und diese Fokussierung auf die Beziehung, auf die Harmonie in dem Moment hat mich daran gehindert, mich adäquat um die Sache zu kümmern, um die es gerade geht. Also ich habe wahnsinnig viel, 90% meiner Ressourcen da reingesteckt, dass wir hier irgendwie beisammen bleiben und hatte dann nur noch 10% übrig, also jetzt mal ein bisschen simplifiziert, hatte dann nur noch 10% übrig, um mich um die Sache zu kümmern, über die wir gerade reden. Ich wäre schlau beraten gewesen, es genau andersrum zu machen. Hätte ich 90% meiner Energie in die Sache gesteckt, dann hätte ich vielleicht in der Sache gewonnen und damit auch die Sympathie der oder des anderen gewonnen, habe ich aber nicht.
Ja.
Und das hat mich häufig richtig in die Knie gebracht. Vor allem in der Zeit, als ich es noch nicht wusste. Als es mir bewusst wurde, und das ist ja der Punkt, den du auch machst, zu sagen, hey, wir alle haben das und das ist was Kraftvolles, aber das darf halt nicht unbewusst übertreiben. Als es mir bewusst wurde, habe ich angefangen, darauf zu achten und habe gemerkt, dass ich die Freiheit habe, zu entscheiden.
Genau.
Ob ich in Situationen, die ich als anstrengend, als stressvoll, als druckvoll empfinde, ob ich jetzt meinem Treiber sozusagen, ob ich dem Freiraum gebe und sage, mach doch, sorg für die Beziehung. Oder ob ich dem so respektvoll, vielleicht auch so ein bisschen verschmitzt zulächle und sage, hey, ich merke, du kommst gerade, du versuchst gerade, mich in eine bestimmte Richtung zu drängen. im Grunde cool, aber jetzt gerade brauche ich was anderes. Ich stelle dich mal eben beiseite.
Ja,
genau. Und das funktioniert super.
Ja. Und das ist, glaube ich, in beruflichen Umfeldern gar nicht so selten, dass du auch, dass ich sage mal ganz, ganz bewusst, dass ChefInnen das auch ausnutzen, weil sie merken, da möchte jemand, übernimmt ja auch dadurch Verantwortung. Du möchtest ja auch dann in der Beziehung auch klar machen, ich stehe auch zu unserem Verhältnis, ich stehe auch damit ja zu unserem Geschäft hier, ich will das auch möglich machen. Und manchmal ist aber die sachliche Antwort, so geht's aber jetzt nicht, wie es gerade vorgeschlagen wird. Ich kann mich da auch an Situationen erinnern, wo ich wirklich mir übelste Belastungen eingekauft habe, indem ich nicht, und da habe ich andere hinterher bewundert, die es dann gemacht haben, nicht gesagt habe, du, ich stehe komplett zu dir, ich stehe zu diesem Geschäft, ich stehe auch zu dem, was wir erreichen müssen. Aber was gerade auf dem Tisch liegt, funktioniert aus faktischen Gründen nicht. Und das ist nicht meine Schuld. Ich hatte in dem Moment auch immer Angst, dass ich dann vielleicht das Gefallen verliere, ja, dass jemand sagt, ja, dann brauchst du gar nicht antreten hier. Also wenn du jetzt meinst, du müsstest hier Nein sagen, dann sagst du ja auch Nein zu mir und zu unserer Beziehung und dann bist du einfach für mich inexistent. Und was dann eben passiert ist, dass man sich unheimlich abquält, was du auch beschrieben hast, man gibt so viel Energie da rein, um im Grunde zu gefallen und das Sachproblem kriegt man aber trotzdem ja nicht gelöst in dem Moment. Und es klappt nicht nur zu gefallen, wenn das Sachthema nicht hinkommt. Und dann gibt es eben andere, die haben andere Glaubenssätze, die dann, sieht man auf der Kamera, wenn du mir Zeichen gibst, dass ich nicht auf die Tasse hauen soll, weil der Ton dann kaputt geht.
Das stimmt. Vielleicht ist gerade aus Versehen ist gerade die Kamera ausgegangen.
Und die Energie, die da reingeht, ist einfach unnütz. Ne? Also das ist auch genau nochmal eine Verstärkung. Sich dessen bewusst werden, ist nicht ganz einfach, aber ist super hilfreich.
Es gibt noch eine andere Variante davon, also gleicher Treiber, dieses Gefälligkeitsding, die Harmonie, die ist, ich kann nicht Nein sagen. Mhm. Und das begegnet mir im Coaching relativ häufig, dass Führungskräfte sozusagen ans Limit oder übers Limit ihrer Leistungsfähigkeit gehen. Und wenn man ein bisschen bohrt, stellt sich mit der Zeit raus, dass die Ursache dafür ist, dass sie also der Beziehung, der guten Stimmung halber mit anderen, Kolleginnen, Chefinnen, Kundinnen, was auch immer, dass sie sagen, naja, wenn ich jetzt Nein sage, ich kann eigentlich nicht mehr, ich gehe schon auf dem Zahnfleisch, aber wenn ich jetzt Nein sage, dann ist unsere Beziehung gestört, die andere ist enttäuscht von mir, die denken vielleicht, ich schaff's nicht. Und dann sage ich halt ja. Und dann mache ich es doch irgendwie und dann setze ich mich das Wochenende wieder hin oder bleib doch ein bisschen länger. Häufig liegt da auch dieses Harmoniebedürfnis darunter.
Genau, und das Brutale ist, dadurch ziehst du noch mehr Aufgaben hier an.
Ja klar, die Welt um dich herum freut sich ja. Ja,
natürlich, ja, da ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die im Zweifelsfall es dann auch noch macht. Ja, ich kenne auch solche Umfelder, da gab es eine Person, die ist hinterher quasi in die Depression abgerutscht, in den Burnout, weil die alles angenommen hat, die hat das Wochenende durchgearbeitet, die kam mit Migräne am Montag wieder ins Büro. Im Grunde wussten das fast alle, aber viele haben so gedacht, gut, wenn sie sagt, sie macht es.
Sie wird schon Stopp sagen.
Sie wird schon Stopp sagen, ja, genau. Hat es aber nicht. Ja, und die Konsequenz war, sie war dann ganz raus. Schade. So, jetzt haben wir das ja dramatisch geschildert. Was machen wir denn jetzt mit der ganzen Thematik? Was sollte man denn jetzt tun? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man jeder Glaubenssätze in sich. Wir machen nochmal so ein Refresh sozusagen, das kennen wir aus Clubhouse.
Sind wir schon wieder im Clubhouse hier. Wir machen mal einen Raum-Refresh.
Für die sich jetzt erst zuschalten. Es gibt definierte Glaubenssätze, die sind da, also solche Gruppen, diese fünf Gruppen, die wir aufgezählt haben, das ist alles bewiesen. Ich habe sie selber in mir, keiner ist richtig oder falsch, es geht ums Maß. Jeder hat andere Glaubenssätze und in der Führungssituation muss ich natürlich mich mit mir selber beschäftigen, aber ich muss mich natürlich auch mit der Beziehung zu anderen beschäftigen, was die für Glaubenssätze haben. Also was sollte man denn da jetzt tun mit diesem recht komplexen Thema?
Kann ich noch zwei Sachen ergänzen, die irgendwie implizit waren sie mit dabei. Ich würde sie gerne in der Zusammenfassung noch hinzufügen, damit sie nicht verloren gehen. Das erste ist, Glaubenssätze sind per se positiv. Also deine Muster, deine Antreiber sind immer positiv, denn die haben dich dahin gebracht, wo du heute bist. Dass du erfolgreich bist, liegt auch daran, dass du so die Dinge beurteilst, wie du sie beurteilst. Das ist Ergänzung 1. Und Ergänzung 2, ich habe haben wir ja beide gemacht im Coaching, relativ viele Analysen des persönlichen Sets an Antreibern. Und in quasi allen Fällen zeigt sich, dass jeder alle hat. Also jeder hat alle Antreiber, alle fünf. Es gibt nur meistens ein oder zwei Dominante, die machen dann die anderen ein bisschen platt in Stresssituationen. Aber im Grunde hat jeder in sich alle Erfolgsmuster zur Verfügung und könnte sie entsprechend betonen oder dämpfen. So, Das waren jetzt meine 2 Cent noch dazu.
Ja, das war mehr als 2 Cent und vielen Dank dafür, weil es ist ja schon eigentlich fast ein kleiner Teil der Lösung, erstmal zu akzeptieren, dass alle Antreiber und Glaubenssätze gut sind, weil sie dich wirklich genau dahin gebracht haben, wo du bist. Das heißt, auch ein Perfektionsdrang, auch ein Gefallensdrang, auch ein sich beeilen Drang hat ja Vorteile. Ich kriege halt das Projekt hin. Ich setze mich hierfür nochmal ein. Ich bin in der Lage, mich nochmal zu irgendwas zu pushen, wo man vielleicht sagen würde, naja, nicht unbedingt. Denn wir reden ja hier über Führungskräfte im Moment. Es gibt vielleicht auch ein paar Menschen, denen die Glaubenssätze nicht so geholfen haben. Aber dass die Glaubenssätze existieren, ist gut. Wie die Glaubenssätze für dich ausgelegt werden, sind ja im Grunde Erfolgsmuster, die du an den Tag gelegt hast. Und die Frage ist manchmal, hast du ein Erfolgsmuster so überzogen, dass es dich selbst quasi unter Wasser drückt mittlerweile? Oder bist du in einem anderen Umfeld, wo diese Erfolgsmuster vielleicht nicht mehr funktionieren, weil du eine höhere Führungsverantwortung hast etc., wo du mit, sag ich mal, einem Perfektions- oder Gefallensdrang einfach nicht weiterkommst, weil du jetzt merkst, ich muss es mal mich auf andere Themen konzentrieren. Und wie ist dann der Umgang mit diesen Glaubenssätzen bei dir selber, aber eben auch im Team?
Mhm. Und dann jetzt zurück oder ergänzend an deine Frage, die du gestellt hast, was kann ich denn jetzt eigentlich machen, würde ich sagen, so als Eingangsvoraussetzung erstens, beschäftige dich mal ein bisschen mit dem Thema, weil das dir dabei hilft zu erkennen, dass du Erfolgsmuster hast und dass sie manchmal eine übertriebene Entwertung haben oder eine entwertende Übertreibung. Funktioniert in beide Richtungen.
Mhm.
Also nimm zur Kenntnis, dass es so ist, damit holst du das aus dem unterbewussten Wirken in dein Bewusstsein hoch und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ab dem Moment, in dem du es weißt, kannst du anfangen, es zu steuern. Das heißt, du schaltest sozusagen von Autopilot auf manuelle Bedienung. Es ist nicht mehr irgendwas in dir, das dich dazu bringt, so zu sehen, so zu fühlen, so zu handeln, sondern du weißt, was es ist und du kannst darauf Einfluss nehmen, wie stark wird es jetzt gerade.
Mhm.
Das wäre so Schritt 1, also mach's dir klar. Und zweitens, mindestens genauso wichtig, eigentlich würde ich sagen, es ist noch fast noch wichtiger, akzeptiere, dass du verdammt nochmal nicht der Nabel der Welt bist. Deine Art, Dinge zu sehen, zu beurteilen, zu tun, ist eine Variante von vielen erfolgreichen. Und das schließt ein, wenn du das zur Kenntnis nimmst und das auch akzeptierst, das schließt ein, dass die Menschen um dich rum, mit denen du zu tun hast, deine Kolleginnen, Kollegen, deine Mitarbeiterin, vielleicht sogar deine Chefin, dass die eine vollkommen andere Sicht haben als du, wie bestimmte Dinge zu beurteilen oder zu erledigen sind. Das muss dich nicht fertig machen, sondern das ist einfach Teil der Realität. Wenn du die 2 Sachen hingekriegt hast, dann bist du 80% im Spiel.
Genau. Es gibt ja keine absolute Wahrheit oder Richtigkeit, sondern nur unterschiedliche Systeme. Und man muss auch nicht in Systemkonkurrenzkampf gehen, das funktioniert sowieso nicht. Ich möchte da jetzt auch mal selber einen Einschub machen, weil wir sagen, so beschäftige dich damit und so weiter. Kann man sich denn selbst damit beschäftigen? Also ich möchte jetzt ja nicht die Problembrille aufsetzen, aber ich glaube, man muss auch schon dann seriös sich hinterfragen, wie tief will ich da jetzt einsteigen? Also mal eben kurz im Internet rumsuchen und dann diese 5 Transaktionstreiber dazu finden, ist eine Sache. Aber oft sind diese Glaubenssätze ja doch tiefer verankert, als man das so weiß. Also ich glaube, für die meisten Menschen, und da würde ich uns mal einschließen, ist das nichts, was am Sonntagnachmittag mal so in 30 Minuten runterschreibt. Also da kann man sich durchaus professioneller Methoden bedienen, man kann sich da ein bisschen coachen lassen etc. Das will ich hier nur mal einschieben. Ne? Wir wollen hier nicht jetzt dramatisch werden, aber das ist, glaube ich, nichts, was man mal ganz kurz eben für sich selber lösen kann.
Ja, stimmt, hast du völlig recht. Insofern war meine Bemerkung vorhin, google das mal, dann findest du Material dazu. Vielleicht auch ein bisschen oberflächlich. Es hilft, um so ein bisschen kognitiv zu verstehen, was ist da. Aber das bedeutet noch nicht, dass du dem in dir selbst auf den Grund gegangen bist.
Genau. Und das heißt ja auch, dieses in dich selbst hineinhorchen, da muss man auch schon mal einmal vielleicht weit zurückgehen und wirklich fragen, wer war eigentlich einflussreich in meiner bisherigen Entwicklung? Da muss man auch ein bisschen in die Kindheit mal reinschauen etc. Das klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch, aber ich muss schon wirklich überlegen, wo sind diese versteckten Glaubenssätze verankert, woher kommen die?
Ah, da bin ich anderer Meinung. Okay. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Ich habe gerade überlegt, also das, was du jetzt gerade sagst, ist ja, du markierst ja einen Unterschied zwischen wie ist es heute zu wo kommt es her? Und ich persönlich bin der Meinung, dass wie ist es heute, ist das, was zählt für morgen.
Da bin ich total. Also jetzt war es nicht auf die Rückwärtsorientierung gemeint, sondern um zu verstehen, wie es heute ist, muss ich mich möglicherweise mir ein paar Fragen stellen. Glaube ich jetzt nicht daran, dass es oberflächlich so geht, dass du sagst, okay, es gibt ja 5 Trabe, ich schreibe mal auf, wo ich da sitze. Das kann vielleicht gut gehen, aber die Eigenwahrnehmung mag da auch vielleicht ein bisschen schräg sein. Also es hilft dann schon, wenn einer mal ein paar führende Fragen da reingibt und da sicherstellt, dass das auch einigermaßen Hand und Fuß hat, was man da reinschreibt, weil man sonst ja oft auch einen blinden Fleck hat und es vielleicht gar nicht wahrnehmen will. Denn wenn ich es wüsste, dann würde ich ja nicht die ganzen Aufgaben aus Gefälligkeitsgründen annehmen, ohne Nein zu sagen. Also irgendwas nehme ich ja nicht wahr im Moment. Ja? Und das ist, glaube ich, wenn man jetzt, sagen wir mal, wir sind schon ein paar Jahrzehnte auf der Welt in der Situation und 30 Jahre heißt auch, ich bin 3 Jahrzehnte auf der Welt. Wenn ich das 30 Jahre trainiert habe, es stört mich jetzt, ich weiß aber gar nicht warum, das meine ich nur. Dann musst du, glaube ich, schon mal ein Element tiefer einsteigen, ohne dass du jetzt auf die Couch musst.
Ja, also was wir ja machen können, hatte ich gerade drüber nachgedacht, während du, als ich dir zugehört habe, dass es gibt dann ein relativ zuverlässiges Analysetool, das erstmal so eine Bestandsaufnahme macht. Also du beantwortest du eine Reihe von Fragen, das ist ein klassischer Fragebogen, du sagst dann immer 1-5 oder 1-6, ja, wie ich zustimme. Und dann kennst du dein heutiges Treiberprofil. Das ist ein sehr zuverlässiger Test, den können wir ja, also wenn jetzt bis zur Minute 26 jemand zugehört hat und gesagt hat, das Thema interessiert mich, ich würde gerne mein Treiberprofil kennen. Schick uns mal eine E-Mail an wildwuchs@inmuto.de und dann schicken wir dir so einen Fragebogen zu und dann kriegst du auch so eine Auswertung. Das machen wir jetzt mal pro bono, weil das an sich eine spannende Information ist, aber wie du richtig sagst, Klaus, die eigentliche Arbeit beginnt ja anschließend. Du sagst, aha, jetzt weiß ich, was da unter der Motorhaube werkelt. Mhm. Was fange ich denn in Zukunft damit an?
Genau. So. Spannende Technik jetzt. Das ist ja jetzt komplett spontan entstanden, dass wir jetzt hier Fragebögen irgendwie rausschicken. Also es ist ungeplant, ob du das glaubst oder nicht. Das hat sich jetzt gerade aus der Diskussion entwickelt.
Gibt es hier irgendwas Geplantes?
Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, dass die Mikros funktionieren. Aber dann kriegst du ja zwischendurch anrufen, dann gehen sie wieder aus.
Oder die Videos. Die Kameras. Ja, nee, also ich habe das jetzt deshalb gesagt, weil ich das in einige Male schon in der Vergangenheit tatsächlich so gemacht habe, wenn Teams irgendwie in eine Teamentwicklung gekommen sind, dann haben wir halt diesen Fragebogen vorab verteilt, haben die Auswertung gemacht und den Teammitgliedern die Auswertung zugeschickt und dann am Telefon nochmal kurz erläutert. Und das können wir ja hier auch machen. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass wir da 2,5 Jahre damit beschäftigt sind.
Genau.
So, zurück zur Frage, was fange ich damit an? Nachdem ich erkannt habe, dass es so ist und ich auch akzeptiere, dass ich nicht das Maß der Dinge bin.
Genau, da kann ich mich auch trotzdem stärken, indem ich sage, ich muss jetzt keinen Zweifel an meinem Selbstwert haben, sondern ich kann jetzt zulassen, dass ich angemessenes Verhalten akzeptiere. Also ich habe sozusagen, ich versuche ein bisschen in die Wahl zu kommen. Ne? Ich habe die Freiheit, mich zu entscheiden, ob ich diesen vielleicht etwas hohen, vielleicht dann auch übertriebenen Indikatoren, ob ich denen folge oder ob ich mal sage, ich versuche mich mal in eine Situation heranzuversetzen, wo ich vielleicht in diese Falle in Anführungsstrichen tappe und probiere mal im Kleinen aus, was täte mir denn gut, anders zu tun? Also man kann sich auch überlegen, heißt das immer sofort weniger von oder kann ich auch einen anderen Bereich stärken, dass ich mir was Gutes tue? Dass man mal so kleine Versuche macht. Ja? Also wie kann ich zum Beispiel jetzt mal Nein sagen, ohne dass ich sofort in das Büro der Vorgesetzten gehe, die Brocken hinschmeiße und sage, das ist eine Unverschämtheit, ich habe immer schon zu viel gearbeitet und ich werde diese Aufgabe mit Sicherheit nicht akzeptieren, knallt am besten noch den Leitsordner oder Laptop auf den Tisch und verlässt den Raum. Das wäre natürlich nicht gut. Ja? Man muss auch ein bisschen aufpassen, man ist halt nicht geübt in diesen Veränderungen. Aber ich kann mir eine kleine Situation auswählen, weil mal nicht Ja zu sagen, sondern Nein zu sagen im Kleinen, kann auch schon unheimliche Kraft freisetzen, weil ich merke, das geht. Also da geht eine ganz andere Horizont plötzlich auf, weil ich merke, ich kann so ein bisschen damit spielen. Ich kann diesen Regulator, diesen Equalizer sozusagen so ein bisschen, ich muss nicht mehr sofort auf eine 10 knallen. Ich kann den auch mal auf so eine 7 stellen und klingt eigentlich gar nicht schlecht und ich muss mich nicht so wahnsinnig anstrengen. Es übersteuert nicht so stark. Das ist eine schöne Geschichte, die da rauskommt. Entschuldigung. Ich wollte jemals als Techie hier einen Gefallen tun und mal so ein paar auditive Beispiele bringen, aber bitte.
Für die nicht YouTube-Zuschauer, ich habe Klaus gerade ein Zeichen gegeben, den Satz zu Ende zu bringen, weil ehrlich gesagt, mich hast du verloren. Also das mit dem Equalizer habe ich nicht mehr verstanden.
Okay, dann lasse ich das weg. Es geht darum, dass man versucht, eine Handlung nicht so weit zu treiben, wie sie scheinbar zwanghaft durch meinen Glaubenssatz immer wieder geübt wurde, sondern die Freiheit, sich zu nehmen, zu sagen, ich kann das jetzt tun, aber ich kann auch mal eine Situation mir überlegen, wo ich es vielleicht bewusst mal nicht machen möchte. Mhm. Ja, und das vielleicht an einer kleinen Geschichte üben, nicht sofort mit dem großen Thema rauskommen und die Beziehung aufkündigen oder den Vorgesetzten sagen, ich bin jetzt hier raus, sondern bei einer kleinen Geschichte. Ne? Okay.
Also im Prinzip so die Erkenntnis, ich habe eine Wahl.
Genau.
Ich kann mich entscheiden. Es wird ja immer noch so sein, dass mein Muster, das geht ja nicht plötzlich, das ordnet sich ja nicht plötzlich ein, nur weil ich sage, aha, jetzt weiß ich, was mein Erfolgsmuster ist. Das wird immer noch laut und deutlich anklopfen in mir, in so Situationen. Aber das ist ja, was du meinst, ne? Dann zu sagen, okay, ich spüre dich klopfen und ich finde es eigentlich auch cool, dass du jetzt klopfst, du hast mir schon ganz oft geholfen. Aber jetzt in dem Moment, glaube ich, würde ich gern mal eine andere Reaktion wählen oder eine andere Beurteilung der Situation.
Genau, das ist schön ausgedrückt.
Ich habe das natürlich für mich selbst auch irgendwann gelernt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so die ersten 3 bis 5 Male sich vollkommen schräg anfühlt.
Ja.
Also richtig
künstlich.
So, warum soll ich denn?
Ja, genau.
Klar gucke ich jetzt auf die letzte spitze Zahl in Zeile Z54, weil die ist wichtig. Und wenn ich dann mir bewusst mit meinem Kopf sage, naja, so wichtig ist die jetzt aber auch nicht, dann gibt es laute Stimmen in mir, die schreien mich an und sagen, natürlich ist die wichtig.
Du wirst alles verlieren, wenn du diese Zahl schräg schreibst. Ja.
Aber es ist wertvoll, sich darüber hinwegzusetzen, weil so entwickeln sich ja neue Muster und möglicherweise Erfolgsmuster, indem man einfach sagt, ich probiere mal was anderes aus.
Genau. Man kann ja auch das, bei diesem Zahlenbeispiel zu bleiben, einfach mal versuchen, dass man dann Sternchen nebenschreibt und Schätzwert unten drunter schreibt. Dann ist man abgesichert, ja, hat also seinem Perfektionsdrang vielleicht nicht ganz genügt, aber man kann sich auch nicht vorwerfen lassen, dass man jetzt irgendwie die Zahlen nicht drauf hätte. Und dann, falls die Frage kommt, warte mal ab, vielleicht hat man sie sogar bis zur Besprechung vorbereitet und weiß die Zahl dann. Aber im Pre-Read ist es halt als Schätzwert tituliert. Und dann schaut man mal, ob jemand nachfragt. Und falls jemand nachfragt, habe ich auch die Antwort. Und schon habe ich meinen Regler von einer 10 auf eine 7 vielleicht reduziert, das meine ich eben mit dem Beispiel.
Ah, okay. Wie würdest du denn den Regler bedienen in deiner Wirksamkeit in die Umwelt? Also wenn du jetzt vielleicht vermutest oder irgendjemand hat dir ein Feedback gegeben, dass du dabei bist, deine eigenen Überzeugungen, deine eigenen Glaubenssätze schattenhaft, also unbewusst auf deine Kollegin, Chefin, Mitarbeiterin zu übertragen. Was empfiehlst du dann?
Was nu sozusagen? Ja, das ist natürlich der große Moment. Wir reden hier über Führungskräfte, wo ich natürlich dann auch über meine Wirkung mir im Klaren werden muss. Ne? Das heißt, es reicht ja nicht, mir meine eigenen Glaubenssätze nur bewusst zu sein für mich, sondern als Führungskraft muss ich eben auch, genau wie du sagst, mal gucken, was habe ich eigentlich für Projektionen meiner Glaubenssätze auf möglicherweise die Teammitglieder? Also warum verstehe ich als Perfektionist jetzt zum Beispiel nicht, warum andere sich nicht so für dieses Detail an Zahlen interessieren? Kann man das umdrehen? Kann man sagen, aber was könnten denn Glaubenssätze sein, wie die Kollegin funktioniert? Und vielleicht stellt ihr Fragen, die mir in dem Moment nicht auf meine Glaubenssätze passen, die aber extrem wertvoll sind, weil sie zum Beispiel jetzt dran denkt, wie kriegen wir das Team denn dahinter? Mhm. Ist erstmal egal, ob die Zahl jetzt 98% oder 99% korrekt ist. Die Zahl allein wird niemanden motivieren. Also da ist sie vielleicht mit ihren Glaubenssätzen sehr gut zu sagen, ich möchte hier nah an den Menschen dran sein, ich möchte am Team sein. Wie kann ich das einsetzen? Und dazu muss ich erstmal akzeptieren, was wir ganz am Anfang ja gesagt haben, kein Set an Glaubenssätzen ist richtig oder falsch und alle sind gut, wie sie da sind.
Mhm. Also, was dazu enorm hilft, glaube ich, ist damit offen umzugehen. Also das, was du jetzt gerade als letztes gesagt hast, ich habe ein bestimmtes, also jetzt, wenn ich jetzt Chef oder Chefin bin, zu sagen, ich habe ein bestimmtes Set an Treibern, an Glaubenssätzen und die bringen mich dazu, bisher unbewusst, ab heute eher bewusst, mich so zu verhalten, so zu handeln, wie ich das bisher getan habe. Ich würde gern wissen, an welcher Stelle es für euch, Kolleginnen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, anstrengend wird. Also erstens, ich bin mir dessen bewusst, zweitens, ich decke es auf und ich höre neugierig rein in die Leute um mich rum, sagen, sag mal, kann es sein, dass das an irgendeiner Stelle anstrengend ist für euch, dass euch das nervt? Wenn ja, sagt es mir bitte jetzt. Mhm. Ich bin gerade in dem Prozess, dass ich mich damit beschäftige, jetzt sagt es mir bitte. Und dann, also wenn du so eine Kultur hast, in der die Leute sich das trauen, dir zurückzuspielen, dann hörst du das auch und dann kannst du bewusst was dagegen unternehmen.
Und du kannst gleichzeitig, denke ich auch, das ist auch dein gutes Recht, erklären, was an diesem Glaubenssatz gut ist, sozusagen. Also es, wie wir eben sagten, es gibt ja keine schlechten Glaubenssätze, sondern auch zu sagen, ich habe immer diesen und jeden Glaubenssatz gehabt und der hat auch dafür gesorgt, dass ich diese Abteilung, die Organisation jetzt in eine Position gebracht habe, die sich sehen lassen kann. Ja, jetzt ändert sich vielleicht das Umfeld, ich möchte ein bisschen was anderes machen, es ändert sich was bei mir, es ändert sich was bei den Mitarbeitern, wir wollen uns jetzt hier ein bisschen anpassen, positiv, indem wir aufeinander zugehen und dort eine Verknüpfung der Glaubenssätze vielleicht herstellen, indem wir transparent sind. Aber ich muss es eben nicht hingehen zu sagen, was passt euch nicht an mir und ich stelle es ab.
Genau. Wenn, da hast du vollkommen recht, wenn das jetzt gerade so rüberkam, dann würde ich sagen, nee, so habe ich das tatsächlich nicht gemeint. Ich bin ja so, wie ich bin und ich bin gut so. Mhm. Aber das Gleiche eben auch den Leuten zuzustehen, mit denen ich zusammenarbeite. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich deren glaubenssatzgetriebenen Muster irgendwie akzeptiere, auch ja. wenn sie anders sind als meine. Also wenn ich als Chefin zum Beispiel so eine Mitarbeiterin habe, die eben zum Beispiel, bleiben wir mal bei diesem Geschwindigkeitsding, ne, die sagt, es muss immer alles ganz schnell gehen und ich bin 10 Minuten früher da und ich arbeite die Wochenenden durch, bloß damit es pünktlich fertig ist und so. Wenn ich sowas sehe, dann könnte ich sie ja darauf ansprechen und sagen, geht's dir gut damit? Mhm. Ist es okay so für dich, wie du das gerade machst? Und wenn ja, prima, dann lass es so. Wenn nein, was könnten wir denn unter Akzeptanz, unter Respekt gegenüber deinem Treiber, deinem Erfolgsmuster trotzdem ändern, dass es für dich weniger anstrengend ist. Mhm. Also die Offenheit mir selbst gegenüber auch zu übertragen auf die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und dann dafür ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, und das auch gleichzeitig vielleicht als Ressourcenstärkung auch zu machen. Was würde dir helfen, damit es dir gut damit geht? Weil oft kommt ja auch dann eine Antwort, die eben versucht wahrscheinlich zu erklären, warum ich etwas übertreibe mit diesem Glaubenssatz, ja, weil ich auf diesem Treiber eben extrem hoch funktioniere. Ja, es muss immer ganz pünktlich zum Kunden gehen, es muss immer ganz perfekt sein und deswegen mache ich schon 3 Wochen vorher im Grunde alles klar oder ne, vor der Zeit, setze die Organisation aber tierisch unter Stress und Druck. Das hat ja Vorteile, ne? Wir haben noch nie ein Angebot verpasst, irgendwie zeitlich oder inhaltlich. Aber was täte dir gut, damit du diesen Stress etwas rausnehmen kannst? Für dich, vielleicht können wir Aufgaben übernehmen, vielleicht kannst du uns eher briefen, etc. Ja.
Ich sagte ja vorhin, mein dominanter Treiber ist, sei gefällig. Mein zweitstärkster Treiber ist, beeil dich. Mhm. Und mit diesem beeil dich Treiber kommt als übertriebene Eigenschaft so eine Ungeduld. Mhm. Ich bin einfach total ungeduldig und ich habe jetzt gerade das Gefühl, wir haben eigentlich alles gesagt.
Durch.
Ich könnte jetzt auch gut sein.
Ja, dann lass uns mal gut sein. Ist auch wunderbar. So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs@inmuto.de und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.